Und so ein bisschen zwiegespalten bin ich bei dem Thema immer, weil ich habe immer so einen Film im Kopf, diesen netten Film I, Robot.
Ja.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das und so, ob ich mir so eine Welt vorstellen möchte und so eine Welt haben möchte. Ich weiß es noch nicht so richtig.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben netten Menschen daraus. Wir hatten euch ja erzählt, dass wir durchaus uns über Gäste freuen würden, die sich zu unserer Denkbar dazugesellen mögen würden. Und wir freuen uns, die liebe Katharina Stapel und ich, dass wir Jörn Kater als Gast begrüßen dürfen. Lieber Jörn, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der gute, liebe Jörn Kater ist für den Bereich Südniedersachsen der Mittelstand, BVMB, so muss es ja eigentlich richtig heißen, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft Südniedersachsen, ist Jörn der Ansprechpartner. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Und wir freuen uns auf einen gemeinsamen Talk. Das Thema, das wir heute so haben werden, es geht um Generationen, es geht um Arbeitsplätze, um künstliche Intelligenz, Roboterisierung und letztendlich zu der Aussage, auch der Sehnerv ist letztendlich nur ein HDMI-Kabel, mein lieber Jörn. Und das bringen wir jetzt mal alles unter eine Decke. Und ich gebe jetzt aber erstmal kurz ab an die liebe Frau Stapel, die sicherlich auch noch einen guten Morgenswunsch loswerden wird, bevor du, lieber Jörn, deinen loswerden kannst.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für diese schöne Vorstellung. Ich hätte es nicht besser machen können. Sie haben Herrn Kater wunderbar vorgestellt, auch wenn ich glaube, dass er mit Sicherheit noch mal das ein oder andere Wörtchen zu sich sagen muss. Ja, künstliche Intelligenz. Herr Kater, ist es ein Thema für den Mittelstand?
Ja, also erstmal guten Morgen. Jetzt komm ich auch mal zu Wort. Das muss sein. Ach, das ist praktisch übrigens den Kaffee, den hätte ich mir mitnehmen sollen. Ja, also vielleicht erst noch mal zwei Worte zu mir. Jörn Kater, ja, Geschäftsführer der BFW Fleet Concepts GmbH und auch Leiter der Wirtschaftsregion hier für Niedersachsen, für den BVMW. Mittelstand, KI, ja, ist sicherlich ein Thema. KI wird immer überall ein Thema sein. Die Frage ist immer nur, inwieweit kann sie irgendwann denn wirklich, und da kommen wir schon ins Thema, Arbeitsplätze ersetzen.
Oh ja.
Also ich bin mir ja gar nicht so ganz sicher, ob das so ist. Und ich bin mir immer, ich habe immer so einen Wahlspruch, das kann ja letztendlich, können Sie ja auch nicht schlauer sein als der davor sitzt. Das ist immer so die große Frage mit Computern, also und auch mit KI. Da muss man mal ein bisschen gucken, wie das so weitergeht. Und so ein bisschen zwiegespalten bin ich bei dem Thema immer, weil ich habe immer so einen Film im Kopf, diesen netten Film I, Robot.
Ja.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das und so, ob ich mir so eine Welt vorstellen möchte und so eine Welt haben möchte. Ich weiß es noch nicht so richtig.
Ich denke, wir haben da keine Chance, lieber Jörn. Es wird einfach in vielen Bereichen so werden. Und ich finde das ja total schön, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, weil ich also gerade die Roboterisierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz ziemlich nahe an uns dran sehen. Und nochmal diese Aussage, der Sehnerv ist letztendlich auch nur ein HDMI-Kabel, ist, glaube ich, auch etwas, was zu Disruptionen in den Arbeitsmärkten führen wird.
Das Ganze hat aber auch für mich noch eine andere Ebene. Ein Mensch als Mitarbeiter hat ja auch einen anderen Wert. Also ich sage mal, wenn du jetzt das Thema, wenn du den Film jetzt rekonstruierst, dieser eine Roboter, der dann leider aus der Art geschlagen ist, war ja nun einer, der irgendwelche Skrupel entwickelt hat oder irgendetwas entwickelt hat, was ihn nicht nach der Funktion leben lassen hat. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zwischen allem, was KI ist und alles, was letztendlich der Faktor Mensch da reinbringt, ist auch so eine emotionale Geschichte, so eine Abwägung nach anderen Gesichtspunkten. Also du kannst halt viel, ich sag mal, in der dualen 0 und 1 lösen, das ist so. Aber es gibt auch eine Ebene dazwischen. Und nur mal so ein Beispiel, es gab ja Riesenprobleme mit dem autonomen Fahren, nur so am Rande, dass das ja gar nicht so einfach umsetzbar ist, weil der Rechner, also das Beispiel, du fährst mit dem Pkw autonom und verliert also die Kontrolle über das Auto und da ist eine Gruppe mit 10 Kindern oder sagen wir mal 2 Kindern und 10 Erwachsenen. Wo fährt er rein? Der fällt garantiert in die zwei Kinder. Bei dem Auto ist es egal, das sind zwei, das sind zehn. Zehn tot, zwei tot, dann nimmt er die zwei. Wir als Menschen würden sagen, die würden sofort auf die Erwachsenen zuhalten oder nie auf die Kinder fahren. Das ist eine Ebene, die wirst du einem so einem System, glaube ich, schwer vermitteln. Ein anderes Beispiel.
Warte. Das ja. möchte ich nicht so unterschreiben, dass jemand sagt, ich entscheide mich für die zehn Erwachsenen. Das ist in deiner Welt so. Und das sagt in deinem Rechner, in deinem Kopf, ich fahre die Erwachsenen und lasse die Kids leben. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es viele andere gibt, die eben anders reagieren würden.
Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, schön. Wenn du noch bist, kann ich mir nicht vorstellen. Jeder hat irgendwo Kinder und da würdest du immer wegziehen. Das glaube ich nicht. Aber das ist auch, ich will ja nur das Beispiel machen, was das Problem darstellt. Der Computer kann ja nicht wählen. Also der sieht halt, 10 ist mehr als 2. Damit ist, ne? Und jetzt musst du ihm erklären, was ist jetzt auch noch werthaltiger dabei. Also vielleicht ist das werthaltiger, keine Ahnung. Zweite Schwierigkeit, die ich ganz spannend fand, war mal so eine Beschreibung. Da hat jemand ein Bild an die Tafel gemalt. Das kann ich jetzt leider nicht malen, weil wir hier online sind, aber ein Kreis mit einem Strich unten dran. Und hat gesagt, okay, das ist eine Blume. Jetzt hat er noch einen Strich gemacht, ein bisschen längeren Strich und wieder einen Kringel. Er hat gesagt, das ist ein Baum. Ne? Und hat dann noch einen Strich gemacht und dann ne, wieder und dann alles zusammen hat er gesagt, okay, das ist ein Wald. Sagt jeder, gut. Und jetzt sagt er, anders definiert, der erste Strich ist ein Kind. Was ist dann das nächste? Ein Erwachsener. Weißt du, was ich meine? Du hast das gleiche Bild, Strich, Kringel. Und dem hast du jetzt beigebracht, aha, einmal ist es ein Wald und einmal ist es eine Familie. Wie soll ich das jetzt übereinander bringen? Also bei Bilderkennung. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon gar nicht so einfach und trivial, das Thema.
Absolut ich habe auch nicht. Gar nicht gesagt, dass trivial ist, oder Frau Stapel?
Das nicht. Ich möchte nochmal zu dem Thema kommen, dass Sie sagen, ist KI wirklich der bessere Mitarbeiter oder brauchen wir tatsächlich immer Mitarbeiter? Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern können, aber ich glaube, es war 2017, da hat Amazon sein KI-basiertes Recruiting-Tool wieder vom Markt genommen, weil die bevorzugt nur Männer genommen haben. Die haben Frauen dann irgendwann systematisch ausgeschlossen. Ja? Heißes Eisen übrigens, kann man machen. und ähnlich ja auch der Twitter-Bot von Microsoft. Ja. Ich glaube, es war 2016, wo sie den gekillt haben, weil der angefangen hat, beleidigende Tweets zu schreiben. Das ist das, was er gelernt hat. Da frage ich mich natürlich, krass, dass die Tendenz ist, wo offensichtlich KI hinlernt. Also da kann man vielleicht auch in dem Zuge sich nochmal Gedanken über den Facebook-Algorithmus tatsächlich mal Gedanken machen. Ja, also welche Inhalte kriege ich vermehrt zugespielt, aber anderes Thema. Es gibt aber die Möglichkeit, und das fand ich sehr, sehr spannend, ein sogenanntes Ethikboard einzurichten für KI. Und da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht. Und das Spannende ist tatsächlich, und dazu habe ich mir ein paar Notizen gemacht, den Entscheidern ist es tatsächlich in einem KI-Projekt völlig wurscht, ob da ein Ethikboard eingerichtet wurde oder nicht. Und sogar 2/3 der Befragten können nicht beantworten von ihrer eigenen KI, auf welcher Basis tatsächlich die Entscheidung oder die Vorhersagen getroffen werden. Also was die Kriterien sind. Und da denke ich, oh Freunde, mach mal Hausaufgaben. Also das ist ja Basics tatsächlich, scheint aber überhaupt nicht der Fall zu sein. Und ich setze noch ein bisschen was drauf. Gerade mal 22% haben überhaupt so ein Ethikboard eingerichtet und 80% sagen, dass die Geschäftsführung die Baustelle ist.
Ja, aber das ist doch eigentlich das nichts anderes, als sich das auch gesellschaftlich widerspiegelt.
Ja. Absolut.
Das ist einfach diese Gedankenlosigkeit, diese manchmal verkommen oder weiß ich nicht, verschwinden von Moral oder Ethik und Ehre und solche Begriffe, die sind ja alle heute nicht mehr en vogue. Also das ist ja eigentlich, bist ja schon irgendwie ein Dino, wenn du von solchen Sachen redest.
Naja, aber Herr Carter, nehmen wir mal an, Sie haben eine Mitarbeiterin, die fängt auf einmal aus heiterem Himmel an, einen Kunden zu beleidigen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ja relativ schnell eingreifen und der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter mal ganz kurz die Leviten lesen und da dem Ganzen ein Ende setzen.
Wer macht das nicht als Chef? Das ist doch klar in solchen Situationen, das musst du doch machen. Geht doch gar nicht.
Genau.
Also klar.
Was ich damit sagen will, Sie versuchen natürlich auch als Führungskraft relativ schnell ein Umfeld zu schaffen, was so funktioniert, wie Sie das gerne hätten. Das heißt, Sie bringen ja eine bestimmte Ethik allein schon durch Ihr Verhalten den Mitarbeitern gegenüber bei, oder?
Naja, selbstredend, aber vor allem, ja, natürlich. Aber vor allem deswegen, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wenn man die Auswahl vorher der Mitarbeiter vernünftig getroffen hat, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass der sich auf einmal so entwickelt hat, dass er solche Aussätze hat. Also das ist, habe ich bisher immer erlebt, dass wenn jemand so, also diese Transformation habe ich bisher bei meinen Mitarbeitern nie kennengelernt. Entweder war es von vornherein schon im Argen, dann haben wir eigentlich im Auswahlprozess schon einen Fehler gemacht, der sich dann wiederum wiedergespiegelt hat im Ergebnis. Das hätten wir aber vorher schon sehen können, haben es aber ehrlicherweise nicht gesehen oder ich nicht gesehen, weil es einfach vielleicht auch nicht sehen wollte. So, das muss man ehrlich sein.
Also damit sind wir aber doch, glaube ich, auch in einer Thematik, die uns auch sowieso umgibt. Also vor gar nicht so langer Zeit konnte der Arbeitgeber sich ja auch nachhinstellen und sagen, ich suche mir aus, wer bei mir ins Team passt. Wer ist denn gut für mich, den ich mit einbinden kann? Wir sind mittlerweile aber ja in einer Situation, dass es eigentlich umgekehrt ist. Also die Mitarbeiter sagen, also lieber Unternehmer, sag mir mal, warum ich bei dir arbeiten soll. Die Schwierigkeit, jemanden zu finden, auch am Markt zu finden, der hineinpasst, wird ja damit auch immer schwieriger, wie mir von verschiedensten Unternehmern ja auch gespiegelt wird. Unternehmer, die mir erzählen, wir haben hier einen Auszubildenden, der in keine der verschiedenen Kolonnen hineinpasst, die alle sich verweigern und sagen, es geht so nicht. Sie aber nicht mehr selber sagen, wir formen ihn dahin. Das ist nicht mehr unsere Aufgabenstellung. Früher wäre das schon eher passiert. Mittlerweile ist das aber wohl schwierig in der Herausforderung. Darüber hinaus wird dann dem guten Menschen gesagt, okay, du darfst dann hier leider nicht mehr arbeiten. Und es dauert keine 24 Stunden. Da gibt es einen Anruf von einem anderen Unternehmen. Ich habe ja einen Bewerber auf dem Tisch. Und dann wird gesagt, ups, da haben wir diese jene solche Herausforderungen. Das macht es eigentlich völlig unmöglich, den jungen Mann einzustellen. Ergebnis war, dass er nichtsdestotrotz keine 48 Stunden später einen neuen Job hatte. Aus der Verzweiflung heraus, jemanden zu finden. Natürlich denke ich, dass wir da gerade in dem Beispiel von Frau Stapel, wenn wir auf Beleidigungen und dergleichen hinausgehen, immer Schwierigkeiten haben werden. Aber es gibt ja noch viele andere Herausforderungen, die dann nicht unbedingt gerade im Arbeitsleben mit der Roboterisierung bzw. künstlichen Intelligenz da reinzuziehen sind. Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, so wie zurzeit ja auch schon, wir wissen, im letzten oder im vorletzten Jahr ein Haus über einen 3D-Drucker gedruckt worden ist. Da sind wir auch bei Roboterisierung. In Verbindung mit künstlicher Intelligenz fällt mir dann dieser Roboter ein, den ich gerade gesagt habe, der ja ganz aktuell durchs Netz wabert und eben zeigen kann, wie er so einen Parcours laufen kann. Ich muss dem ja keine Entscheidungsgewalt über irgendwelche Dinge geben. Wie weiter ein Ethikprogramm eingezogen werden kann, liebe Frau Stapel, keine Ahnung. Das ist etwas, was wir alle nicht greifen können, weil das den Tellerrand, und ist der Teller noch so groß, von dem, was es in meiner Welt so gibt, einfach mal sprengen wird. Da bin ich wieder bei dem Satz, der mich so wahnsinnig getroffen hat. Letztendlich ist der Sehnerv nur ein HDMI-Kabel. Also das sind ja Bereiche, die man ja vorher sich nie hätte, glaube ich, vorstellen können, was da auf uns zukommt.
Zu dem Ethikboard sage ich nochmal was. Es gibt von Algorithm Watch gibt es tatsächlich eine sehr, sehr gute Initiative, die AI Ethics Guideline Global Inventory. Das packe ich mal in die Shownotes rein. Da sind nämlich schöne Beispiele für Leitlinien einfach mal drin. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, der kann dazu ein bisschen was finden und dann ist es tatsächlich auch ein bisschen greifbarer. Die Frage ist doch, wie kriegen wir KI gut integriert? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ein Handwerker, ja, also der könnte dann wahrscheinlich mit seinen Händen wieder ein bisschen mehr gestalten, statt einfach nur zu kalkulieren. Händler genauso, ja. Also das sind so Kalkulationen zum Beispiel wäre ein Bereich, den könnte KI natürlich wunderbar abdecken. Und ich glaube, bestimmte Berufe werden dadurch nie ersetzt. Also die Idee, dass KI irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, das ist ja, glaube ich, überhaupt gar nicht so richtig das Thema, sondern eher, wo sieht sich der Faktor Mensch und wo kann man künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen, oder? Gehen Sie damit?
Also ja, zum Teil. Der wesentliche Teil wird sein, es werden Arbeitsplätze, die, einfache Verrichtungsthemen haben werden. Die werden systematisch sicherlich durch solche Geschichten, Robotics oder Ähnliches ersetzt werden können. Alles, wo man Kreativleistung braucht. Ja. Wie jetzt zum Beispiel auch bei Stapelfuchs oder sowas, ne, wo hier mit Hirn gearbeitet wird oder kreativ was gemacht wird, ich glaube, da wird es dann schon schwieriger. Weil dann auch noch so Effekte wie, ich weiß nicht, wie man Erfahrung lernt oder Wissen transportiert über KI, ja, über, also Lebenswissen und weiß ich nicht, Marktwissen. Das kann man natürlich alles füttern, aber die Frage, und da wird es dann spannend, was kann ich daraus machen und was wird damit umgesetzt? Aber ich glaube, der erste Ansatzpunkt wird sein, dass Arbeitsplätze, die letztendlich, also wo es um einfache Verrichtungsdinge geht, da kann ich mir sicherlich vorstellen, dass das relativ schnell und präzise möglich ist, das zu tun, das zu ersetzen, wahrscheinlich sogar. Im Rahmen des Fachkräftemangels vielleicht auch gar nicht so ganz die doofe Idee.
Werden wir Fachkräftemangel noch weiterhin haben nach Corona, was denken Sie? Oder nach Corona? Wenn wir
ja, das Spannende ist ja eigentlich, dass wir relativ gut durch diese Krise gekommen sind. Also wir haben ja jetzt diese Insolvenzrecht ausgesetzt oder die Insolvenz-Nicht-Anmeldung ausgesetzt, ist ja wieder auf den Altzustand zurück. Und wir haben ja, wir beobachten ja keine eklatanten Insolvenzverwerfungen in der Art und Weise. So, insofern bin ich mal positiv optimistisch, dass das vernünftig weitergeht. Ich meine, prognostizieren kann man es nicht. Also ich hätte jetzt schon mit einem schlimmeren Ergebnis erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Und
obwohl manche Branchen schon arg betroffen sind. Also wenn Sie jetzt mal in die Gastro gucken, wo einfach viele Mitarbeiter abgewandert sind, teilweise auch in völlig andere Branchen, die sitzen da gerade ohne. Ne?
Ja,
also
auch.
Naja.
Ich glaube, die Herausforderung der Mitarbeiter ist unter Umständen auch nicht unbedingt, dass wir vielleicht nicht die Menschen haben, die eventuell als arbeitende Menschen zur Verfügung stehen könnten, sondern ich glaube, dass wir unter Umständen mit der gesellschaftlichen Herausforderung, wie gehe ich als Arbeitnehmer mit meiner Einstellung zu dem, was ich im Arbeitsleben zu erfüllen habe und was ein Arbeitgeber zu erfüllen hat gegenüber seinen Kunden, um. Und wenn wir dann feststellen, dass immer mehr nach dem Work-Life-Balance-Kriterium gehen, was ja für viele sicherlich eine sehr wichtige und gute Lebensaussage ist, aber in vielen Berufsbereichen gar nicht so wirklich umsetzbar ist und das in den Vorstellungen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich konterkariert, könnte ich mir vorstellen, dass die Verzweiflung der Unternehmer, Mitarbeiter zu finden, die diese Arbeiten mit übernehmen, es werden zum Beispiel zurzeit Lkw-Fahrer wie verrückt gesucht, da ist offensichtlich auch die nächste Schwierigkeit, die auf die
Krass, dann kann ich mich bewerben. Wissen Sie beide eigentlich, dass ich einen Lkw-Führerschein über 12,5 Tonnen habe?
Nee,
dann habe ich mal kurz
das letzte Mal aufgefrischt.
Ich habe im Zuge der Führerschein-EU-Umstellung ist meine Tasche geklaut worden. Da war natürlich alles drin und so musste ich den Führerschein auch neu beantragen. Und ich hatte damals nur 1a und 1b gemacht. Nun hole ich dieses schöne Papierchen da ab und sage, huch, sage, hier ist irgendwie alles angekreuzt. Sage, ist das richtig? Dann sagte, gehen Sie einfach. hier geht alles drunter und drüber, wir können es nicht mehr verändern. Also habe ich ja offensichtlich offiziell an meinem 18. Geburtstag einen Lkw-Führerschein gemacht. Also wenn Sie mal jemanden brauchen für einen Umzug, melden Sie sich gerne.
Darf ich da ganz kurz weiterführen, bevor wir das intensivieren? Das könnte sonst in die falsche Richtung sein.
Ich wollte gerade sagen.
Ein schöner Exkurs. Also wir nehmen einfach mal, lieber Jörn, diese Dinge von dem Sitzenden, die Erwachsenen, in die dein Fahrzeug reinfährt, oder ist es eine Kindergruppe? Auch das wird sicherlich etwas sein, was in der Zukunft austariert werden wird. Davon bin ich überzeugt. Und in anderen Ländern wie Malaysia und sowas wissen wir ja auch schon, dass Busse jeden Tag aufs Land und wieder zurückfahren und Hunderttausende von Menschen täglich durch die Gegend fahren. Also machen wir uns nichts vor, dann nehmen wir mal dieses Beispiel, auch die Lkw-Fahrer. Irgendwann wird das autonome Fahren so weit sein, dass die Anforderung, wir brauchen Lkw-Fahrer, unter Umständen bis zu einem gewissen Teil erübrigen wird. Nichts ist schwarz-weiß, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die sich darstellt. Ja. Die Automatisierung am Arbeitsplatz, Dinge, die Sie gerade gesagt haben, Frau Stapel, das im Bereich Kundenkalkulation und Planung und dergleichen mehr, dass das auch durch künstliche Intelligenz übernommen werden wird, ist auch ein Wegfall von Arbeitsplätzen. Und so denke ich, haben wir eine ganze Menge Bereiche, auch im Handwerksbereich. Wenn ich mir überlege, dass unter Umständen Häuser gedruckt werden, ja, gucken wir weiter über unseren Tellerrand hinweg. Das ist dann nicht nur heute, sondern morgen ja unter Umständen so. Und ein Modul, ein elektrisches Modul defekt ist, dann wird da kein großartiger Mensch mehr kommen müssen, der dann bei solchen Häusern zumindest diese Module auswechselt. Das ist erweiterbar auf ganz viele Dinge. Auf Altbestände wird sowas nicht so ohne weiteres sein. Das wird in meinen Augen definitiv in vielen Bereichen zur Disruption führen. So wie wir es in der Gastronomie mittlerweile ja auch haben, dass ich unter Umständen nicht mehr auf den Servicekraft warte, die mir eventuell mein Essen bringt, sondern ich am Platz, da wo ich sitze, mir auswählen kann, was ich haben möchte und es mir dann zum Tisch gebracht wird. Also das sind ja alles Bereiche.
Und es wird ein Segen sein. Also wenn wir nur mal allein an die Pflege denken, wie viel Verwaltung tatsächlich eine Pflegekraft machen muss, statt Patienten zu pflegen. Also dann kann KI natürlich absolut eine sinnvolle Ergänzung sein, dass Pflegekraft wieder zur Pflege zur Verfügung steht. Ja, absolut.
Wir sollten aber nur auf eine Sache achten. Also ich halte immer sehr viel davon, es muss immer trotzdem noch jemand das können, was dieses Kalkulationsprogramm oder KI tut. Weil wenn wir irgendwann, das erlebe ich sehr häufig, dann wird immer so getan nach dem Motto, ach super, ich kann es denken abgeben. So, und dann muss ich den Prozess ja nicht mehr verstehen, hauptsache das KI macht das. Dann kommt irgendein Ergebnis bei raus. Ich habe das bei Kalkulationen, gerade bei Preiskalkulationen, schon so oft erlebt, dass dann mir jemand was vorrechnet und sagt, ja, so und so ist das. Und dann siehst du auf den ersten Blick schon, dass es völliger Mumpitz ist. Ja, und dann ist überhaupt nicht mehr das Wissen vorhanden, um das zu reproduzieren, was SAP sagt. Also wenn SAP spricht und SAP sagt, das muss so sein, dann ist das Ergebnis, dann ist das so. Da denkt aber niemand mehr drüber nach, ob das wirklich so ist. Das ist aber ganz spannend. Und wenn du dann mit so einer Hölzchen-auf-Stöckchen-Methode kommst, dann stellst du irgendwann fest, dass irgendwo ein Parameter falsch ist. Und wenn man das nicht mehr sieht, dass die Parameter vielleicht irgendwo bei Parametern einen Fehler hat, das kann aber auch jetzt schon sein oder das kann mit KI sein, aber wenn das nicht mehr darstellbar ist und sehbar ist oder der Verstand nicht mehr da einsetzt, dass man sagt, das kann nicht stimmen, ja, dann wird es komplex. Weil dann haben wir zwar heute eine Hilfe bei dem Thema der Kalkulation, Planung, wie auch immer, hilft uns aber dann nichts mehr, wenn die Planung des Hauses so gebaut ist, dass das nicht mehr steht. Ne?
Also da haben Sie vollkommen recht, aber ernsthaft, SAP ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das muss man tatsächlich verstehen. Da habe ich so meine Zweifel, aber Sie haben vollkommen recht. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie ist denn jetzt aktuell bei den Mitarbeitern? Ist es denn schon so? Also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wenn ich in irgendeinen Betrieb komme und sage so, können Sie mal bitte die Prozesse durchputzen? Sage ich ja, dann gehe ich rein und frage so, was macht ihr da? Dann kriege ich Antworten. Frage ich, wie macht ihr das? Fallen schon mal 50% der langen Gesichter weg. Ne? Wenn ich dann frage, warum machst du das? Dann kriege ich erstmal gar nichts. Und dann denke ich, das ist doch Basis. Ja, also das ist doch tatsächlich Basis, dass die Leute wissen sollten, warum sie die Dinge tun, um dann nachvollziehen zu können, ob das, was sie tun, entweder auf ein Ziel einzahlt oder auf ein Zwischenziel und ansatzweise dem Unternehmen dienlich ist. Ich hatte, und das sage ich jetzt ganz offen, einen Kunden, wo die Mitarbeiter im Vertrieb nicht wussten, was ein Deckungsbeitrag ist. Freunde.
Also der Umsatz bezahlt. Also,
da möchte ich nochmal.
So, aber ich glaube, wir haben einfach versäumt, tatsächlich an bestimmten Stellen die Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter gezielter aufzubauen. Stimmen Sie dazu?
Das ist jetzt eigentlich richtig bezogen. Ja, aber das ist ein Führungsproblem. Also wenn ich als Chef den Mitarbeitern nicht erkläre, was er da tut und warum er das tut, und das nicht verknüpfe mit den unternehmerischen Prozessen und mit den Ergebnissen und ihm erkläre, was sein Beitrag ist zum Gesamtergebnis des Unternehmens. Ja, ganz ehrlich, da fällt mir erstens nichts mehr viel ein und zweitens hat er gelitten. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, das geht nicht. Ja, und wer das nicht transportiert, ich muss doch den Menschen erklären, wofür ist diese Aufgabe wichtig? Warum ist das wichtig? In welchem Zahnrad bist du, damit das so funktioniert, damit das hinten rauskommt? Und welche
Moment, da muss ich jetzt mal rein. Da muss ich jetzt wirklich mal rein. Also, ein Schwank aus meinem Leben, was ich schon selber erlebt habe und das mir von vielen auch letztendlich wieder bestätigt worden ist nochmal. Also, genau das zu erklären, worum es geht, mit welchem Sinn und was das unter Umständen kostet, wenn man das nicht so macht, wie man es machen sollte, hat des Öfteren dazu geführt und irgendwann mal richtig zum Knall, weil mir gesagt worden ist, jetzt hören Sie endlich mal auf, uns zu erklären, was das für Hintergründe hat. Das interessiert uns nicht. Wir sind hier, um das zu tun, was unser Arbeitsbereich ist und den machen wir. Und alles andere ist Ihre Aufgabe. Lassen Sie uns da raus. Also die Schwierigkeit, jemanden einzubinden und zu motivieren und zu sagen, hurra, guck mal, du bist also so ein tolles Teil vom Ganzen und wenn du das so und so machst, dann funktioniert das, wie es funktionieren sollte, ist ja auch so einige Male überhaupt nicht gewünscht. Also ich betone einige Male. Also ja. Wir sind nicht bei schwarz und nicht bei weiß. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie groß oder wie klein ein Unternehmen ist und welche Mitarbeiter dann dabei sind, die was wie tun wollen. oder sollen.
Aber jetzt grätsche ich rein und sage, das mag ja alles gut und schön sein, solange alles läuft, solange aber irgendeine Veränderung im Prozess ist. Ob das was weiß ich, Lieferschwierigkeiten oder irgendein Führungskraft fällt aus oder. Dann kann ja nicht das ganze Ding zusammenbrechen, nur weil jemand nicht weiß, warum er was macht und plötzlich, der muss ja entscheidungsfähig sein. So, ich kann das verstehen, wenn jemand keinen Bock auf...
Moment, da sind wir dann wieder.
Da kriege ich ja eine Krawatte. Also was heißt denn Entscheidungsfähigkeit? Sind wir hier auf dem Wünsch-dir-was-Bazar?
Ihr müsstet jetzt alle mal Jörns Gesicht sehen, da feigst sich also, die ganze Zeit.
Das ist doch, wir sind doch hier nicht bei Wünsch-dir-was. Ich muss doch einen Mitarbeiter haben, der befähigt ist, für den Fall der Fälle eine Entscheidung zu treffen. Ich kann mich auch hinstellen, ich möchte das nicht. Ja. Das ist alles gut und schön, aber so ein,
liebe wie gesagt,
ein Arbeitsvertrag hat zwei Sachen.
Wenn Sie wüssten, wie in meinen Interviews immer wieder ich höre, wenn der Film nicht an ist, dass mir gesagt wird, wenn ich doch dann jemanden finde, der Verantwortung übernehmen möchte, wenn ich jemanden fände, der sagt, hurra, ich engagiere mich richtig in die Tiefe, ich bin froh, dass ich den einen und die andere habe, die das tut, aber ich brauche eigentlich mehr und die geht in Rente, der geht in Rente, was kriege ich danach? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Das ist es, was ich andauernd und immer zu erlebe. Jörn, erlebst du das auch so oder lebe ich da in einer Welt?
Herr Carter, also, holen Sie uns da raus.
Ja, also sagen wir so. Also ich bei uns im Unternehmen erlebe ich es so nicht, weil wir halt jeden Prozess halt mit einem Prozesshandbuch hinterlegen. Sodass das wird alles, jeder Prozess wird dokumentiert und abgelegt. So, das ist auch transportierbar und transferierbar. Insofern gibt es da keine, wenn dann halt auch Sachen abweichen sind, dann erklären wir es auch. Und dann wird es halt so oft durchgegangen. Natürlich machen die Mitarbeiter auch Fehler. Das ist ja gar keine Frage.
Das war schon immer so.
Und selber macht man als Chef ja auch Fehler. Das ist ja nicht so, dass man, also wobei Fehler ist man relativ, im Nachhinein zu gucken, dass es ein Fehler war, ist immer einfach, wenn du vorher eine Entscheidung treffen musstest. Ne? Also du kennst ja nicht alle Parameter. Du kennst die Parameter, unter denen du die Entscheidung treffen kannst. Unter denen hast du sie getroffen. Hinterher dann festzustellen, das war vielleicht doch falsch, ist zwar schlau, ja, aber nicht unbedingt zielführend, weil du hast ja zu einer bestimmten Lagefeststellung nur eine bestimmte Parameter, Pro und Contra, und dann musst du entscheiden. Du kannst natürlich auch noch 5 Jahre warten und dann entscheiden, bis du alle Parameter hast. Das geht aber unternehmerisch nicht. Das funktioniert nicht.
Ich wünsche mir, dass diesen letzten Satz ganz viele Unternehmensberater hören und sich tatsächlich auch zu Gemüte führen.
Ja, ich bin ja kein Unternehmensberater, von daher ist es...
Gott sei Dank. Weil viele sagen ja, man muss es wissen. Muss man eben nicht, weil man es gar nicht weiß. Geht nicht.
Keine Güte, es gibt so viele Situationen, wo du es nie erlebt hast, wo du als Unternehmer sagst, oh, scheiße, was ist denn das jetzt für eine Situation? Ja, genau. Hast du auch noch nicht gehabt. Okay, A, zwar A oder B, was mache ich jetzt? Okay, A. So. Und da kannst du ja nicht, das Schwein, da kannst du ja nicht 2 Wochen drehen auf dem Grill. Ich meine, hilft ja nichts, muss ja weitergehen. Also du kannst ja nicht warten und warten und warten, bis das Ding in das Schwarz kohlt. Ne? Das bringt nichts. Also da musst du irgendwann sagen, okay, Lücke, da ist dann das Risiko. Das ist jetzt unternehmerisches Risiko, Attacke. Ja. Und hinterher stellst du fest, nach 2 Wochen, okay, Attacke war toll, aber die war vielleicht noch nicht so ganz. Das Ergebnis war suboptimal. Ja gut, das ist halt Lernen. Das verstehe ich unter Lernen, Situationen abspeichern. Und dann halt in der nächsten Situation eine andere Lageentscheidung. Ich bin ja 12 Jahre Soldat gewesen. Glauben Sie mir, ich habe da Situationen erlebt und Sachen, die kann man, also da gibt es Situationen, da können Sie nicht alles, da können Sie nicht mal nach dem Chef rufen, wenn Sie da alleine irgendwo vorne sind, ganz alleine, und dann rufen, hallo, ich hätte hier mal Houston, ich habe hier mal eine Frage. Das funktioniert nicht. Also da müssen Sie Entscheidungen treffen. Die kann entweder gut sein oder falsch sein. Wenn sie falsch ist, kann es doof ausgehen. Wenn sie gut war, klappt's. Also da gibt es nie eine Garantie, weil wir dürfen nur eine Sache nicht tun. Wir dürfen nur nicht aufhören, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich als Unternehmer das einen Mitarbeiter habe, der im Grunde genommen, ist jetzt mal jetzt nicht böse gemeint, aber eine Pfeife ist und einfach nicht das bringt, was er bringen soll, dann muss man ihm das klar machen. Und wenn man halt, das ist das, was ich im Moment sehr häufig erlebe übrigens, ich hoffe nicht, dass ich hinterher gesteinigt werde, aber dann wird der Kompromiss wird akzeptiert. Also das wird akzeptiert, dass er schlecht leistet, nur weil er da ist.
Genau.
Und ich bei uns im Unternehmen, ich akzeptiere es nicht. Jemand, der schlecht leistet, muss damit rechnen, dass er seinen Arbeitsplatz bei uns dann räumen muss. Mit allen Konsequenzen, die auch dann für den Ergebnisbeitrag des Unternehmens vielleicht notwendig sind. Mit der Gesamtbelastung fürs Team. Mit dem Ergebnis, dass ich vielleicht einen Kunden abgeben muss, weil ich dann weniger. Aber in der Gesamtkonstellation habe ich über die letzten Jahre gelernt, das Halten und Beschäftigen von Menschen, die Non-Performer sind, kostet dich so viel Zeit und Geld, das hat überhaupt keinen Sinn. Dann mach den Laden lieber kleiner. Das ist wirklich.
Und was das ist übrigens aber auch etwas, Jörn, das ich erlebe. Also ich erlebe Unternehmen, ja, die sagen, ich mache den Laden wieder kleiner, weil mich genau das nicht passt. Ich kann diese Kompromisse nicht immer zu eingehen. Nein. Und da schließt sich für mich jetzt wieder der Kreis, weil wir in der Zukunft erleben werden, dass eben durch künstliche Intelligenz und Roboterisierung eben dann das ausgeschlossen werden kann, zum Teil zumindest, und stattdessen eben eine Technologie eingesetzt werden wird, die dann eben Personalintensivität in bestimmten Bereichen ausschließen wird. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, unbedingt, dass die Grundausrichtung eines Kalkulationsprogramms letztendlich dann wieder die machen müssen, die wissen, wie man damit umgeht, weil das ist ja auch so ein Thema. Ich kann ein Kalkulationsprogramm haben, da kann ich unter Umständen die falschen Parameter eingeben. Ich kann aber auch jemanden mit einem Zettel und einem Bleistift hinsetzen und das machst du alles händisch, und die Fehlerquote, die dabei rauskommt, ist unter Umständen ein Vielfaches größer, und das dauert wesentlich mehr Zeit, als wenn ich festgezogene Parameter vor der Nase habe, die ich einfach nur noch abzuhaken habe. Fehlerquellen gibt es überall. Es ist aber, glaube ich, zumindest aus meiner Lebenserfahrung heraus so, dass sie gerade, wenn es über eine bestimmte Technologie heraus hinausgeht, die genau da einbezogen ist, die von intelligenten Leuten, und da brauchen wir die Menschen, denke ich mal, aber unter Umständen auch da in der Ergänzung von künstlicher Intelligenz ganz viel noch erreichen werden. Also das Problem, das du gerade gesagt hast, denke ich, wird mit dazu führen, dass entweder es noch verkleinerter wird, das wird aber nicht gehen, sondern dass es da Auswege geben wird.
Ja, wir werden aber eine Sache noch erleben, was du zusätzlich Druck kriegen wirst. Und zwar wird es eine neue soziale Frage geben. Ja. Also du wirst einen Bereich kriegen, der schwer dann vermittelbar ist an Menschen, die in Lohn und Brot kommen mehr, weil das einfach der Wettbewerb dann durch die Robotik diese Arbeitsplätze nicht mehr notwendig macht.
So wird es werden.
Das ist gesellschaftlich ein Problem, weil wir dann irgendwelche Sozialleistungen und Transferleistungen vollbringen müssen, die dann kommen werden. Und dann wird noch einiges zusätzlich schwierig werden. Also ich glaube, dass das dann, wie willst du dann jemandem erklären, dass er noch Leistungen bringen soll, wenn er sowieso im Prinzip
alimentiert? Also denken wir mal an Bismarcks Zeiten zurück, da ging es um die Industrialisierung. Ja. Und das hatte dann für viele bedeutet, dass sie Angst hatten, dass unter Umständen die Maschinen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen würden. Da ist es ja auch zu Krawallen gekommen und zur Verweigerung, ja, und sonst irgendwie etwas, was einfach diese Angst der Menschen ausgelöst hatte, berechtigterweise. Das aber letztendlich, jetzt bin ich da wieder, nach vorne raus uns ja gezeigt hat, dass sich die Industrialisierung durchgesetzt hat. Und wir sind jetzt, glaube ich, wieder an einer ähnlichen Schwelle. Und viele werden Angst haben und dann sagen, oh Gott, wo soll das hinführen? Das ist gerade im sozialen Bereich. Wie viele Menschen werden keine Arbeit haben? Sie werden Alkoholiker werden und dergleichen mehr. Was wiederum ich der Meinung bin, wenn man das früh genug anfasst und in der Jugend die guten Menschen, die in die Schule hineingehen und sie eben an sie dort abholt und auch vorbereitet, was in der Zukunft auf sie zukommen wird, sie auch nicht unbedingt Alkoholiker werden müssen.
Da gibt es ja keinen Automatismus, ne? Gibt's ja keinen Automatismus.
Genau.
Aber ich will das nur sagen. Also das wird eine ähnliche soziale Frage sehen. Und ich sehe ja im Moment gesellschaftlich sowieso schon Verwerfungen. Also wir sind ja sowieso einen Alimentierungsstand gewohnt, der seinesgleichen sucht. Also das ist ja eh schon komplex im Moment. Und da bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird. Das mag ich noch nicht prognostizieren, muss ich sagen. Aber ich erwarte da nichts Gutes.
Was ist denn, wenn ich da mal so fragen darf, lieber Jörn, die hauptsächlichen Aufgabenstellungen, die von den Unternehmern aus deinem Verband an dich herangetragen werden? Was ist denn etwas, um das einfach auch mal dir so zuzuwerfen? Du hast ja jetzt die Möglichkeit, über diesen Podcast zu sagen, Leute, die Hauptaufgabenstellungen, die wir bei uns drumherum spüren, ohne dass Frau Stapel und ich immer darauf hinweisen wollen und zu sagen, wir sind der Meinung, dass wir da oder da reden sollten. Du hast jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, hier, ihr lieben Leute, das ist das, was bei mir sehr intensiv ankommt.
Das Thema Fachkräfte ist ein großes Thema, insbesondere im Bereich Handwerk. Siehst du es ja ganz extrem. Wer will denn diese Jobs noch machen? Wir haben uns völlig verabschiedet von unserem guten dualen System teilweise. Wir schieben fast die Hälfte eines Jahrgangs übers Abitur und produzieren im Prinzip dann 35% oder 30% Studienabbrecher, die dann im Prinzip als erstes gelernt haben, versagt zu haben. Das halte ich für grundsätzlich schwierig. Dieses duale System hat weltweit Anklang gefunden und hat wirklich einen weltweiten so einen Ruf, wo alle gesagt haben, wow, die Deutschen, die haben es drauf. Und was machen wir? Wir machen es eigentlich genau wieder völlig verkehrt. Wir erzählen den jungen Leuten, ja, wie willst du da jetzt eine Lehre machen? Der muss ja mal studieren, wenn du Abitur hast. Also erstmal muss jeder Abitur machen, das ist eh schon klar. Das siehst du ja an den Quoten. Dann muss jeder grundsätzlich auf die Uni, ich frage mich, wozu. Und das ist halt ein Effekt, der pro Jahrgang mittlerweile eintrifft. Ob das so sinnvoll ist, ich halte das nicht für sinnvoll. Und deswegen kriegen wir ja auch keinen. Mach mal Folgendes, mach mal auch Spaß. Du hast jetzt einen Rohrbruch. Ruf mal am Samstag mal an und hast mal am Samstag einen Wasserschaden. Versuch mal jemanden zu finden, der dir Samstag einen Wasserschaden löst. Vergiss es. Kannst du selber rangehen. Oder du nimmst irgendeine Notfallnummer hier bei uns in der Region und dann kommt im Prinzip, da kommen dann zwei nette osteuropäische Damen, Herren, die dann dir erklären, wo das Problem ist und das Problem auch finden. Aber du bist dann erstmal in bar 500 Euro los. So. Ich will damit
aber
nur
das
sagen,
ist doch, aber lieber Jörn, das ist doch kein reines politisches Aufgabenstellung. Das ist das nicht eine gesellschaftliche Aufgabenstellung? Das
ist ein gesellschaftliches Thema. Natürlich, das ist ein gesellschaftliches Thema, ganz klar. Weil wir immer weil du bist weniger wert. Und das halte ich für falsch. Ich halte das für völlig falsch.
Das ist etwas, was tatsächlich aber auch schon im Elternhaus stattfindet und auch relativ früh in die Schulen auch mit transportiert werden muss. Dass es je nach, also ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht jeder ist zum Studieren geeignet. Nee, ne? Also so. Und es ist ja nicht besser oder schlechter. Also ich habe selber, ich bin Blitzmerker manchmal, nach 2 Stunden die Uni abgebrochen. Tatsächlich wahr. Aber natürlich kommt man nicht nach Hause. In meiner Familie ist das alles sehr akademisch, sage ich mal. Und man bricht nicht das Studium ab und schon gar nicht nach 2 Stunden. Also bin ich in dieses Berufsinformationszentrum und habe einen Ausbildungsberuf gefunden an der Medizinischen Hochschule Hannover, die mich da noch schnell mit reingeschleust haben. Und was soll ich sagen? Das war nicht nur, um es den Eltern zu zeigen, sondern wahrscheinlich auch für mich, um zu wissen, also Praxis ist wirklich das Wertvollste und das, was mir heute auch bei allen Studien, die ich da noch nachgelegt habe, aber das Wertvollste tatsächlich in meinem Job heute noch. Und ich glaube, es wird völlig unterschätzt, wie sehr ein reiner Ausbildungsberuf auch einen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Wert hat. Ja, das wird absolut klein gehalten. Das ist eine Katastrophe. Ja, stattdessen haben wir da irgendwelche, das sage ich jetzt nicht, aber viele Studierte, wo ich mal sage, okay, wir müssen mal weg von diesen Theorien. Lass uns mal was machen, was in der Praxis hilfreich ist. Ja,
und jetzt werfe ich dir das mal so zu. Ich weiß ja, dass der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft irgendwas um 1 Million Mitglieder hat, plus minus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ihr habt ja eine starke Stimme nach Berlin. Diese Thematik ist ja irgendwie nichts Neues, dass sie nur aus Südniedersachsen kommen würde, sondern das ist ja bundesweit so. Wie sieht denn das aus? Wie reagiert denn unter Umständen Berlin da drauf? Und wie reagieren denn unter Umständen die Familien, beziehungsweise ja doch die Familien da drauf, dass sie eigentlich ihre Kinder in eine gleichwertige Ausbildung, Studium, dass man das nicht unter Umständen so voneinander trennt, sondern einfach die Schwerpunkte in der Wahrnehmung aufnimmt. Ist das überhaupt schon auch bei, das teile ich jetzt mit der Frage, ist das überhaupt schon bei den Familien angekommen, dass man da nicht diese Unterschiede mehr macht und wie reagiert Berlin darauf?
Also ich bin mir nicht sicher, ob das angekommen ist. Du weißt ja immer, wie das ist mit den, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit gesellschaftlichen Einstufungen. Wahrscheinlich wissen wir, dass es nicht gut ist, wir machen es trotzdem nicht, weil mit unseren eigenen Kindern machen wir es nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem Tierwohl. Ne? Finde ich auch mal ganz praktisch. Wir reden uns, wir sagen immer alle, ja, die armen Tiere, die vernünftige Bedingungen halten und bla bla bla. Und was machen wir? 78% geht zu Aldi oder zu Lidl und kaufen sich Fleischhaltungsform 1. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Also entweder ziehst du das konsequent durch oder nicht. Das heißt, ich glaube, wir sind auch bei dem Bereich an dem Punkt, dass wir eine Wunschvorstellung haben, ja, dass wir sagen, wir so hätten wir es gern und eigentlich ist das nicht richtig, aber das machen wir für unsere Kinder vielleicht dann doch nicht so und wir machen das sollen dann vielleicht lieber die anderen machen. Das ist so das, was ich so manchmal erlebe. Ich weiß nicht, ob es sehr strebenswert ist, unbedingt auf die Uni zu gehen. Ich meine, ich war da selber zwar, aber meine Güte, das war halt okay. Wenn das aber einer keine Lust zu hat, ich glaube, dann muss man ihn auch nicht dahin prügeln oder irgendwie dahin bringen. Wenn er keine Lust hat, dann bricht er sowieso nach dem ersten Semester ab. Dann hat er nichts gelernt. Das Einzige, was er gelernt hat, ist, er hat versagt.
Was ist denn in Berlin?
Ist auf dem Fokus. Also die Bildungsallianz und die Bildungsoffensive in dem Bereich ist ja sehr aktiv, was das Thema angeht, um da das voranzubringen. Alle sagen auch, dass es eigentlich eine Fehlentwicklung ist. Ist ja ganz klar. Aber du weißt ja, wie das ist mit den Fehlentwicklungen. Die muss ja in die Gesellschaft rein. Also sagen ja auch der Verband der Realschullehrer, Hochschullehrer, Gymnasiallehrer und so weiter, die sagen ja alle das Gleiche in Grün. Soziales Unisono. In der Bildungsallianz wird das genau derzeit gefordert, um Stärkung des dualen Systems, nicht mehr alle auf die Uni, Prinzip, ne, vernünftige Ausbildung im Betrieb, dual und so weiter. Top und alles vernünftig. Aber es sagen alle. Und jetzt muss es nur irgendwann in die Menschen rein. Und ich glaube, das wird die größte Transferleistung zu sein, festzustellen, wenn du siehst, naja, jetzt macht er nur, jetzt kommen die Eltern und sagen, jetzt macht er nur eine Ausbildung. Und ich sitze dann immer und sage mir, verstehst du aber nicht so. Und diese alleine diese Abwertung, wenn du die schon im Kopf hast, wie willst du die rauskriegen? Du willst ja immer, dass es für das Kind willst du immer das Beste.
Ja, jetzt red schon mal rein.
Was das Beste ist.
Herr Carter, ich bin ja die wahrscheinlich hier in der Runde mit dem. Ach nee, Herr, Sie ja auch. Das stimmt ja. Sie wissen ja selber als Vater, man kommt um andere Eltern nicht drum herum. Ja? Und das ist wirklich etwas, was wir wirklich so oft erleben. Und ich bin erstaunt, wie viele Hochbegabte wir hier im Umfeld haben.
Ja.
Oder Hochsensible, die einem, ne? Also ich glaube, dass wir auch mittlerweile eine Generation von Eltern sind und haben, die sich damit schwer tun, vielleicht auch kein hochbegabtes Kind zu haben.
Ja, ich weiß, was Sie meinen.
Also genau, und ich glaube halt, Begabung hängt nicht an Studium. Also man ist nicht schlauer, nur weil man studiert hat. Also das ist ja Quatsch. Und es ist auch die Frage, ob es welchen Wert es dann nachher beim Arbeitsplatz hat. Ja? Absolut. Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar haben Sie gesagt, ganz am Anfang, die Frage hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, KI ist ja immer die Frage, wie lernt das System? Ich übertrage das jetzt mal auf die Mitarbeiter. Wie lernen die Mitarbeiter? Wie handhaben Sie das? Also Sie haben gesagt, es gibt irgendwie auch Fehler, die passieren, klar, und im Nachhinein kann man sich dann hinsetzen, so welche Parameter konnten wir vorher nicht einschätzen oder nicht sehen oder hätten wir anders entscheiden können. Wie implementiert man ein gutes Lernen miteinander? Und ich schlage da gleich nochmal, bevor Sie antworten, die Brücke. Wir haben ja einen ziemlichen eine große Schnittstelle zwischen den Generationen. Gerade im Bereich, ich werfe es mal ein, Digitalisierung zum Beispiel, ja, oder auch so ganz, ganz andere Skills wie Verantwortlichkeit, Verbindlichkeit. Also wie schafft man ein Lernen, auch generationsübergreifend für Mitarbeiter?
Also erstmal ist die grundsätzliche Voraussetzung, dass jeder Mitarbeiter lernen will. Das ist erstmal die grundsätzliche Voraussetzung, dass jemand lernen will und verstanden hat, dass lebenslanges Lernen notwendig ist. Also du hast jetzt nicht ausgelernt und da bist du fertig bis zur Rente. Das funktioniert nicht mehr. Das ist die erste Message, die ich eigentlich bei uns immer jedem mitgebe. Gerade in unserem Bereich im Fuhrpark ist es nur extrem. Also wir haben da nur permanent Veränderungen neu. Deswegen musst du dich ständig anpassen. Ständig. Es gibt ständig Entwicklungen und Anpassungsnotwendigkeiten. Was aber auch zur Frische des Gehirns beiträgt. Ne? So, und dann muss man halt gucken, dass man eine gute Prozessbeschreibung grundsätzlich macht. Und wenn jetzt eine Abweichung vom Prozess nicht erfüllt wird oder wenn jetzt irgendetwas nicht dokumentiert ist und dann dadurch ein Fehler passiert, dann muss man halt immer nachplotten. So, dass es letztendlich revisionssicher und so weiter abgedeckt ist.
Und darf Fehler, ich da reingrätschen?
Ja, ich ergänze da noch einen Satz dann am Ende.
Das haben Sie jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Also dokumentieren, Prozessmanagement, da die Frage, ich gehe davon aus, Prozessfestzurren ist etwas rein Rationales. Also wir haben Prozesse zu laufen. Mitarbeiter funktionieren nicht rational. Die meisten Fehler passieren aus emotionalen Gründen. Also ich konnte entweder keine Entscheidung treffen oder irgendwelche Menschen können nicht gut miteinander oder weiß ja gar was. Mhm. Wie regeln Sie das?
Naja, man kann nur den Sachverhalt sich angucken und dann daraus aus der Situation lernen. Es gibt ja Situationen, die unterschiedlich sind. Also wie komme ich zu dem Entschluss? Ne? Ich hätte das wie früher in einem militärischen. Es gibt eine grundsätzliche Lage, die so ist, wie sie ist. Und dann haben Sie einen Auftrag von A nach B zu kommen. Der ist auch noch relativ klar, also für das Übertragen in so einem Betrieb. Und jetzt haben Sie auch noch eine Handlungsanweisung durch die HDV 39-2, hätte ich beinahe gesagt, oder irgendeine HDV. Heeresdienstverordnung, die Ihnen sagt, dass Sie im Prinzip als Beispiel mal spaßig formuliert, der Soldat hat selbstständig bei 1,20 Meter Wassertiefe mit Schwimmbewegung zu beginnen. Also wenn Sie dann irgendwann ins Wasser gehen, müssen Sie irgendwann schwimmen. Ne? Als Beispiel, da gibt es ja verschiedene Abläufe, die da funktionieren. Also ich lache jetzt, aber im Prinzip gibt es die, die gab es wirklich. Und so ähnlich könnte das ja nur zurück. Jetzt haben Sie aber den konkreten, mit diesem Wissen dieses Sammelsuriums, haben Sie jetzt den Auftrag, von A nach B zu laufen. Auf dieser Strecke von A nach B passieren jetzt also Dinge, die Sie abweichen lassen von B. Oder eventuell das Ziel B stört. Also müssen Sie mit dem Mitarbeiter über die Zielstörfaktoren diskutieren, wenn sie dann auftreten, um dann Handlungsanweisungen zu nehmen. Wenn Sie das einmal durchdekliniert haben und die Zielstörfaktoren eliminiert haben bzw. erkannt haben, dann können Sie daraus im Prinzip diese Zielstörfaktoren wieder in Ihre Prozessbeschreibung einbringen und sagen, ah, Achtung, Zielstörung durch das, Möglichkeit gibt es wie. So, und dann muss man halt gucken, dass man das versucht, soweit es geht, aufzudröseln. Das ist leider so. Ja, das ist ein Lernprozess. Deswegen sage ich ja, das hat ja was mit Lernen zu tun. Und deswegen ist auch Erfahrung so wichtig, weil Sie lernen, also wenn Sie viel erlebt haben von diesen Zielstörungsfaktoren, dann haben Sie als Mitarbeiter eine extreme Resilienz übrigens, was passiert bei Abweichungsproblemen. Ich habe ja Mitarbeiter, die neu sind, wenn die dann so eine Situation haben, die gucken erstmal mit ganz großen Kulleraugen. Und es gibt welche, die machen das schon seit Jahren, die sind noch nicht mal ansatzweise gestresst, wenn jetzt irgendwas kommt. Ja, das ist das, was ich mit Lernen meine. Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Und das ist zumindest in unserem Job, ist das nicht möglich ohne Lernen parallel, weil immer wieder was anders kommt.
Sie wollten noch was zu den Generationsunterschieden sagen.
Ja, gut, das ist ja so. Die Digital Natives gibt es ja schon. Also ich meine, man kann sich zwar in unserem Alter jetzt noch dahin entwickeln, dass man deutlich digitaler wird, aber es gibt natürlich, wenn sich Voraussetzungen gucken, wie, weiß ich nicht, wenn ich meinen Sohn angucke oder sowas, der hat so Grundsachen drin. Ich meine, da muss man erstmal als Älterer schon mal fix hinterher sein, dass man da dran bleibt. Das ist einfach so. Die wachsen damit auf und die sind dadurch dann logischerweise digital anders gestrickt. Dafür, ne? Ich habe beinahe gesagt, dafür muss ich Ihnen noch erklären, wie die Waschmaschine angeht. Von daher ist das immer ein bisschen interessant, wenn Sie so die Vergleiche hinkriegen. Ne? Das ist ja auch ein Gerät. Ne? Aber leider.
Ja, aber darum geht es ja. Darum geht es ja tatsächlich. Ich glaube, die älteren Generationen oder die erfahrenen Generationen bringen ja andere Skills mit, die für die jüngere Generation wesentlich wichtiger ist. Und wichtig ist, dass man davon profitiert. Aber Herr von Uslar-Gleichen war dran, oder? Sie haben sich gemeldet.
Ja, ich hatte mich gerade noch mal zu Wort gemeldet. Bei der Weiterbildung ist auch etwas, was wir meines Erachtens immer nicht außer Acht lassen dürfen, gerade im Bereich des Handwerks unter Umständen. Lebenslanges Lernen ist eine Aussage, Punkt, ja, glaube ich, jeder von uns weiß, dass das so ist. Wenn ich als Mensch im Alter von um die 40, 50 vielleicht bin und bin in meinem Arbeitsumfeld unter Umständen im Handwerk mit meinen Aufgaben beseelt, die ich sowieso täglich mache und ein Weiterlernen auch durch das tägliche, was dazukommt, weil der Meister mir erzählt, ich habe eine Fortbildung gemacht in diesem und jenem Bereich. Entschuldigung. So ist es meines Erachtens oftmals aber auch für die Menschen, die das tun, was sie tun und mir dann manchmal auch schon gesagt habe, ich komme zum Arbeiten nicht, um andauernd zu lernen, sondern um zu lachen, sondern ich komme hierher, um zu arbeiten und lachen und lernen kann ich, wenn ich das hinterher machen will. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der unter Umständen abschreckt, insbesondere wenn immer gesagt wird, ihr werdet weitergebildet. Für viele, die sagen, nee, da wo ich bin, fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe zum nächsten Arbeitgeber und dann muss ich unbedingt in die Weiterbildung. Ich da denke, das darf man nicht vergessen, dass es doch da nicht wenige Menschen gibt, die ein normales weiteres Lernen im täglichen Leben als Gesetz nehmen, aber darüber hinaus sie unter Umständen auch abschreckt, vielleicht zu sagen, ich verlasse meine Komfortzone und zu sagen, ich wechsle vielleicht mal. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel, gerade im Handwerk hast du ja oft Situationen, wo du lernen musst. Also weil einfach andere Situationen, ein anderes Gebäude als Beispiel oder ein anderes, andere Gartengestaltung oder was weiß ich, andere Struktur draußen muss jetzt gebaut werden. Und dann guckst du dir das Gelände an und hast eine Idee. So, da muss doch jemand, da musst du ja anfangen zu bauen. Und während des Bauens oder Umbauens stellst du fest, da ist dann auf einmal was weiß ich, was im Weg, da ist was, was völlig nicht geht, das ist nicht so, wie du es gedacht hast und so weiter. Und die Situation hast du doch, glaube ich zumindest, also ich habe das hier bei uns, aber in den Bauvorhaben immer gelernt, dass die Handwerker da relativ kreativ waren und kreativ werden mussten. Also den Stiefel, den sie ursprünglich geplant hatten, der hat manchmal nicht so oft funktioniert. Also die mussten da ab und zu mal eine kleine Planabweichung einschieben. Dadurch lernst du ja auch, finde ich.
Das denke ich, das ist, glaube ich, das Normale. Also das, glaube ich, ist das ganz Normale. Dass darüber hinaus, das extra nochmal darauf hinweisen, bei uns wirst du weitergebildet. Das ist so ein Punkt, oder das ist die Selbstverständlichkeit. Also was macht das unterschwellig mit jemandem, der sagt, ich habe mein Hobby, ich habe hinterher noch ein Kegeln oder ich will mit meinen Kindern das machen und jetzt kriege ich zugerufen, wenn du zu mir kommst, dann wirst du auch weitergebildet. Oh Gott, jetzt muss ich also nach Feierabend oder zum Wochenende vielleicht sogar auf irgendwelche Weiterbildungen gehen. Ich möchte ja nicht sagen, dass Weiterbildung nicht gut und nicht richtig ist. Ich denke, man sollte das unter Umständen so aus der Praxis heraus einfach auch mal darauf hinweisen, wenn ich Weiterbildung machen möchte, was ich anbiete, dass das nicht so eine zwanghafte Angelegenheit ist und nicht, das ist das, was du gesagt hast vorhin. Also der Mensch dagegenüber, der muss auch sich weiterbilden lassen wollen. Der möchte das, der muss das mögen. Wenn er das nicht mag, dann verschrecke ich unter Umständen einen guten Mitarbeiter, weil ich darauf hinweise und sage, du musst dich weiterbilden.
Also ich habe das sehr häufig gehabt in Phasen, als wir hatten ja wir haben sehr hohen Frauenanteil. Und wenn die Kinder noch sehr klein waren, dann haben die mir damals auch viele, einige gesagt, ja, Chef, ganz ehrlich, würde ich gerne machen, aber es ist nicht drin im Moment. Wie machen wir dann, wenn die Kinder größer sind? Weil ich einfach das anders organisatorisch nicht hinkriege. Und das muss man auch akzeptieren. Das ist ja nicht grundsätzlich so, dass der sagt, ich habe da keine Lust zu, sondern einfach, es passt in die Lebenssituation gerade nicht rein. So, dann hat sie das Ganze 3-4 Jahre später, sah das dann anders aus. Ja. Insofern muss man da, glaube ich, auch als Chef dranbleiben. Welches Ziel habe ich und welche Mitarbeiter will ich langfristig wie entwickeln? So, das ist ein Grundziel. Und wenn beide letztendlich ein Commitment haben dazu, ich habe da auch keinen Stress gemacht, die wird schon kommen. Also die kommt dann irgendwann und sagt, Mensch, jetzt geht's. Ne? Und dann kannst du die Leute auch weiterentwickeln. Aber das mit Druck und Drei da drauf zu machen, hat aber keinen Sinn, weil derjenige dann in der Situation nicht drauf gepolt ist. Das ist halt so. Und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also ich habe dir dann immer was angeboten. Mein Ziel wäre, das zu machen. Ich halte das für gut, weil das auch dich in der Arbeitsunterstützung, also in der Arbeitsleistung unterstützt. Und ich glaube, das wird für deine Arbeit besser. Und dann haben sie gesagt, ja, super, finden wir auch gut, aber ich nochmal bitte ein bis zwei Jahre schieben. So, und dann entwickelt man das da daraus. Ich glaube, da darf man nicht so einen Stress entwickeln. Weil ich glaube, genau. Das geht schon. Man muss nur die Ruhe haben dabei.
Sehr gesunde Haltung.
Ja, wir haben unsere Mitarbeiter sehr lange. Also ich habe Mitarbeiter, die sind seit 2011 hier oder so. Das sind 10 Jahre oder 8 oder 9.
Ja. Ist auch nicht mehr die Selbstverständlichkeit. Ist schön, wenn man das sagen kann tatsächlich.
Aber und da kannst du halt was machen oder nicht machen.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie viel Raum man den Mitarbeitern gibt, sich auch innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln. Ne? Also auf jeden Fall. Herr Kader, wir haben eine neue Rubrik, die heißt Partnerfragen. Jedes Mal, wenn wir einen Interviewpartner zu Gast haben, stellen wir Fragen. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, weil zum einen die, von denen wir ausgehen, dass das die Hörer interessiert und einmal das, wo wir wissen, dass es uns selbst interessiert. Die können manchmal ein bisschen abwarten. Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt. Das werden Sie gleich sehen.
Es gibt nichts, was ich mich irgendwie schocken können. Keine Sorge.
Wissen Sie, deswegen haben wir das auch bei Ihnen eingeführt. Ganz genau. Ich stelle Ihnen Fragen und Sie haben genau 2 Sekunden Zeit zu antworten. Also die Antwort muss aus der Pistole geschossen kommen. Okay?
Das ist ja wie Armin Laschet beim Triell oder mit Olaf Scholz.
Bereit?
Ja, immer.
Okay, was ist das beste Essen, was Sie je gegessen haben?
Steak.
Sie sind Unternehmer, weil?
Weil es mir Spaß macht.
Für unsere Kinder wünschen Sie sich was?
Eine bessere Zukunft. Nee, na doch, lass mal so stehen.
Bier oder Wein?
Keins von beiden.
Sondern?
Alkoholfreies.
Ah, okay.
Trinke
super.
Alkohol.
Das war schon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die Erlaubnis von Herrn Nussler vom Gleichen habe. Sie haben jetzt noch Zeit für eine kurze Werbepause.
Frau Stapel, ich heiße von
Nussler. Ja, es hätte jetzt keiner gehört. Es hätte keiner gehört.
Gucken Sie mal in den Chat, ich habe hier noch was geschrieben.
Ja, wir haben noch Zeit, die letzten paar Minuten. Wenn Sie wünschen, können Sie noch ein bisschen Werbung machen, warum es wichtig ist, für Unternehmer in den BVMW zu kommen. Das würden wir als Abspann gerne noch mitnehmen wollen. Wenn Sie
sehr schön. Naja, also das ist ja schon die grundsätzliche, was ich schon grundsätzlich gar nicht verstehe, ist, warum sowieso nicht die Unternehmer, die meisten sich im Mittelständler sich nicht bei uns organisieren. Das ist ja schon die Grundthematik, die ich schon grundsätzlich nicht verstehe, weil wir letztendlich nur über eine starke Kombination aus Mittelständlern und Organisation und Verband eine Möglichkeit haben, in entsprechenden politischen Gremien was zu erreichen, um uns dann anzupassen und die Möglichkeiten zu haben. So, ich darf mich nur bitte nicht hinterher beschweren, wenn es dann anders kommt und mich vorher nicht engagiert habe. Dann darf ich mich halt auch nicht wundern. So, und deswegen engagiere ich, sage ich immer, jedem Unternehmer und Mittelständler, kommt zu uns, lass uns gemeinsam mehr werden, lass uns gemeinsam im Prinzip der Politik erklären, dass es so nicht geht, dass wir als Mittelständler klare Vorstellungen haben und dass wir genau zwischen den Wahlterminen, nämlich diesen schönen Spruch, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, mit Leben erfüllen. Nämlich alle einmal daran erinnern, dass wenn sie uns weiter besteuern und weiter belasten und weiter tun, dass dann irgendwann mit dem Rückgrat mal nicht mehr so dolle ist. Und das ist unser Job und den bringen wir ran. Und da sind immer alle Unternehmer gerne gesehen und alle Mittelständler, die die gleichen Meinung haben und sagen, wir müssen da ran und wir müssen unsere Interessen vertreten. Und das mache ich gerne und das machen meine Kollegen in Berlin. Und da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel werben, finde ich.
Und das machen Sie auch gut, wenn ich das sagen darf. Das machen Sie auch wirklich gut.
Das macht er wirklich gut. Und ich setze noch einen oben drauf, was ich gerne als Argumentation für viele Unternehmer gerne verwende, weil wir die wunderbare Möglichkeit haben, unsere kommunalen Politiker und Politikerinnen um uns drumherum durch den BVMB regelmäßig nicht nur auf einer fernen Mattscheibe kennenzulernen, sondern bei gemeinsamen politischen Frühstücken, an denen auch in Zeiten, wenn es nicht Corona ist, irgendwas um die 30, 50 Personen teilnehmen und wir eben die Chance haben, unsere Fragen zu stellen und diese Menschen als Menschen kennenzulernen und zu wissen, was dahinter ist. Das Schöne finde ich auch, dass der BVMW Südniedersachsen zumindest, egal welcher Couleur, die Parteien anspricht, damit sie sich präsentieren können und positionieren können. Das ist für mich immer sehr, sehr wertvoll, weil ich dann daraufhin sehe, höre und erlebe, was denn hier bei uns drumherum so Kommunalpolitik passiert, bis hin, dass auch darüber berichtet wird, was in Berlin tatsächlich durchsetzbar ist. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf, was ich gerade vor gar nicht so langer Zeit erlebt habe, was ich auch gerne sage, ist, dass ich mitbekommen hatte bei einer dieser Frühstücke, dass Jörn Kahrt eine bestimmte Vorstellung hatte in Richtung Besteuerung und dieses sich austauschte mit Fritz Günzler. Das Ergebnis war, dass Herr Günzler gesagt hat, okay, Herr Kater, dann lade ich Sie ein weiteres Mal zu uns zu kommen. Dann setzen wir uns nochmal wieder zusammen und erörtern das gemeinsam und sehen, was wir davon tatsächlich umsetzen können. Das hat mir extrem gut gefallen, weil wo hat man sonst die Möglichkeit, tatsächlich auf derartige Dinge eingehen zu können?
Absolut.
Also insofern, das macht den BVMB aus, finde ich. Das ist mein Schlusswort dazu. Das Outro macht heute die liebe Frau Stapel.
Ja, Sie haben mir gerade so eine gute Vorlage gemacht. Da möchte ich gleich anschließen. Herr Kahrt, bei Ihnen ist es so, ich könnte Ihnen tatsächlich 100 Jahre zuhören und 100 Jahre Themen besprechen. Das bringt Ihr naturell, glaube ich, so mit sich. Und von daher, wir haben leider nicht so viel Zeit, so pro Podcast. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder kämen und wir noch das ein oder andere Thema nochmal zusammen besprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Vielen, vielen Dank. Und damit wünsche ich Ihnen beiden und allen Zuhörern natürlich einen schönen restlichen Tag und wir hören uns zum nächsten Mal.
Tschüss da draußen. Und wenn ihr noch irgendwelche Vorstellungen habt, was der Herr Kahrt vielleicht beantworten könnte, seid einfach so proaktiv und schreibt es uns, dann können wir das fürs nächste Mal mit einbinden. Also auch von meiner Seite einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.